Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich.
Stammtisch ab.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich habe sehr viel Lust auf die Runde heute, weil es recht spannend wird. Denn die beiden Gäste, die wir heute haben, die du mitgebracht hast, Kuba, sind mir so gar nicht so bisher in meinem Leben, glaube ich, über den Weg gelaufen. Das könnten wir gleich mal bestätigen. Ich glaube, wir sind uns noch nicht getroffen. Das macht es umso spannender, heute drüber zu reden, weil auch die Themen, die du mit der Redaktion vorbereitet hast, heute, glaube ich, quasi wie ein Fluss sind, den wir heute aufbauen können. Erstmal hallo Kuba, schön, dass du da bist.
Das war ein sehr langes Moin.
Ja, Moin. Ja, ja. Aber ich wollte das gleich alles erzählen, weil ich nämlich in der Vorbereitung das alles so gemerkt habe, dass das alles ganz schön passt und wir eigentlich auch ganz schöne Themen haben, über die wir sprechen. Wichtig ist ja an diesem Stammtisch, das kann ich im Vorfeld auch nochmal erzählen, dass wir hier nicht so Frage-Antwort-Spielchen machen wollen, sondern wir wollen miteinander reden. Dafür brauchen wir Leute, die Bock haben zu reden. Kuba, jetzt bin ich gespannt, ob du diese Woche die richtige Auswahl getroffen hast. Wer ist am Start?
Das werden wir natürlich am Ende erst sehen, aber ich bin optimistisch, dass das heute eine gute Runde wird. Tatsächlich bin ich heute sogar der zweitälteste in der Runde, Nico. Das musst du dir auch mal vorstellen. Ich mit meinen 25 Jahren.
Ich verstecke meinen grauen Bart in dem jetzt.
Also wir begrüßen zu meiner linkeren unteren Seite auf Zoom. Ihr seht es natürlich eh nicht, aber wir haben Aaron zu Gast. Kommt ursprünglich aus Bonn, wohnt da immer noch. Mit Rap und Hip-Hop in Verbindung getreten ist er laut meinen Recherchen durch die Marshall Mathers LP von Eminem, hat in seiner Jugend aber auch sehr viel Bonner Rap von Xatar, Sio und Obacha gehört. War kurzzeitig auch bei Major gesigned, bei Universal, hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass es nichts für ihn ist. Ich weiß nicht, Nico, ob du dich noch an den Rap-Contest 2019 von Knossi und Bushido erinnern kannst. Da hat der junge Iron nämlich gewonnen und durfte dann auf einem von Bushido selbst produzierten Song releasen. Hat er dann auch gemacht. Zu einer längeren Zusammenarbeit kam es aber nicht. Seine Label-Heimat hat er heute mittlerweile aber trotzdem gefunden und er ist nun bei Business Club Records unter Vertrag von Diloman, wo auch Kasimir gesigned ist. Wir begrüßen dich recht herzlich. Was geht, Iron?
Was geht ab? Hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Herzlichen Dank für die Bombenrecherche. Ja, Mann, dem ist nichts hinzuzufügen. Freut mich.
Schön, dass du dabei bist. Und zu meiner linkeren oberen Seite begrüßen wir Samson, Dresdner Rapper, gesigned bei New Dev. Bewegt sich musikalisch zwischen modernem Drill, aber auch melodischen Boom-Bap-Brettern. Veröffentlichte seine erste Single im Jahre 2019. Vereint seine Rap-Skills mit Struggles aus dem Viertel, wie es die Redaktion schon rausgesucht hat. Sehr selbstreflektiert, manchmal auch ein bisschen philosophisch. Und am 17. September hat der junge Herr mit dem Flex-Tape sein erstes großes Release rausgebracht. Wir begrüßen dich auch recht herzlich, lieber Samson. Was geht ab?
Was geht ab? Freut mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich habe definitiv Bock zu quatschen mit euch. Und ja, let's go. Ich freue mich.
Das wollte ich hören. Das, Bock zu quatschen ist die Hauptsache. Ja, ich habe eine Menge Fragen auch an dich, Aaron. Da würden mich die gewissen Abläufe dazu auch mal interessieren. Die passen aber auch herrlich und hervorragenderweise in das, was wir heute so vorhaben und wie wir das Ganze immer hier angehen. Denn Stammtisch lebt so ein bisschen von der Leitfrage, aber auch von Themen, die die Gäste mitbringen. Wir haben eine wunderbare News und das wird wieder eine Freude für mein Überleitungsspielchen heute, damit zu arbeiten. Wir fangen aber mal mit der Leitfrage an, denn das ist, glaube ich, so ein Punkt, an dem wir mal ganz gut arbeiten können. Erzähl mal ein bisschen, welches Thema hat die Redaktion sich vorgestellt? Was sind die Inhalte und wie sind wir dann am Ende auf eine Frage dazu gekommen?
Ja, tatsächlich haben wir heute ein Thema parat, worüber wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben, so in dem Umfang. Wir haben ja schon oft über Trends und hast du nicht gesprochen, aber tatsächlich wollen wir heute ein bisschen über Rap als Handwerk sprechen und uns dem Thema Technik annehmen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Technik immer unwichtiger wird. Das war schon mal die steile Vorlage für euch und die Frage der Woche lautet: Rap als Handwerk, wie viel ist Technik heutzutage noch wert?
Die Frage gebe ich gleich mal weiter. Da sind zwei aufstrebende Künstler, die jetzt mal sagen können, ob sie sich an Rap-Skills oder am Gesamtprodukt messen.
Möchtest du oder
anfangen? Ich fange an, alles gut.
Sehr gerne.
Ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen, als ich die Leitfrage gelesen habe. Also ich sag mal so Rap kommt ja von der Technik, so wenn man einfach ein bisschen zurückgeht, so Technik, mit Technik hat's angefangen, Wortspiele irgendwie, eine Message mit rüberzubringen. Und ja, es ist, ich persönlich finde Technik in meinen Tracks vor allen Dingen sehr wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so verkrampft auf sechssilbige Reime etc. gehe, aber es ist schon wichtig, dass ich irgendwie was in meinen Songs mit vermittle. Und Es hat sich auf jeden Fall breit gefächert. Technik ist nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Das Gesamtpaket zählt. Also ich finde, bei manche holen es halt dafür mit einem geilen Flow oder mit einem Vibe oder auch in Klammern mit Authentizität raus. Also Rap besteht heutzutage nicht mehr nur aus Technik. Früher war es, wenn du gerappt hast und keine Technik hattest, dann ja, hattest du da eigentlich gar keinen großen Einstieg in das Game. Das hat sich heute verändert. Finde ich allerdings auch nicht nur negativ. Also ich beharre jetzt nicht nur auf Technik. Da gehört auf jeden Fall mehr dazu als nur Technik, aber es hat auf jeden Fall nachgelassen, meiner Meinung nach.
Na, Aaron, stimmst du zu?
Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Also dass es zunehmend unrelevanter geworden ist, quasi ein technisch begabter Rapper zu sein, dem stimme ich zu 100% zu. Und da kann ich aus meiner eigenen Perspektive auch nur hinzufügen, dass mir die Technik höchstpersönlich auch nicht mehr so wichtig ist, wie sie einmal war. Mittlerweile spielen Dinge wie Vibe, wie du gesagt hast, eine große Rolle und Message vor allem Ding. Da würde ich aber auch sagen, dass es schon immer so war. Message meines Erachtens nach schon immer auch mindestens genauso wichtig. Aber ja, auch bei mir auf jeden Fall zunehmend unwichtiger geworden, dass ich irgendwie Kreuzreime oder was auch immer für krasse Ketten bilde. Und Vibe ist immer wichtiger geworden, so auf jeden
Fall. Ich frage mich ja auch immer so, ob das einfach nur auch ein Ding der Zeit ist oder ob es eine unterschiedliche Herangehensweise an Rap an sich, an Kultur, an das Ganze ist. Will ich einfach nur coole Mucke machen oder mache ich das, weil ich bestimmtes Battle-Empfinden in mir habe und einfach der Geilste sein will? Das sind ja dann so unterschiedliche Herangehensweisen. Bei dem einen bist du damit zufrieden, wenn du im Zweifel vielleicht an der eigenen Hausecke irgendjemanden im Battle oder irgendwo besiegt hast. Bei dem anderen möchtest du Rap-Superstar werden und dann möchtest Songs schreiben, möchtest Hits machen, möchtest Leute Songs machen, die Leute bewegen. Natürlich geht das auch Hand in Hand und das war in der Vergangenheit häufiger der Fall. Aber Kuba, hast du auch so als Konsument, du bist ja dann auch eher mal so der Freund von genau sowas, auch da so ein Gefühl, dass sich das also auch für dich ändert, dass du nicht mehr so viel.
Ich sag mal so, ich hab, also als ich mit 14 zu Deutschrap gekommen war, das tatsächlich auch eine Zeit, wo es halt, also diesen ganzen melodischen Kram noch nicht so gab, so, und da bin ich halt auch, also ich war früher ein richtiges Technikopfer, muss ich sagen, so, also so richtige Julians Block-Vibes, so, wo ich irgendwie 16 reingezählt habe und so, wenn das Ding irgendwie keinen viersilbigen Doppelreim hatte, ich das dann direkt scheiße fand.
Dito.
Aus der Zeit bin ich zum Glück mittlerweile entwachsen, so, und ich denke halt auch, also ich glaube, früher war Technik auch einfach wichtiger an sich, würde ich sagen, weil also mittlerweile kannst du ja, also wie unsere Gäste auch schon meinen, durch Vibe oder durch Autotune, durch Melodik brauchst du, glaube ich, auch vielleicht nicht mehr zwingend den krassen Reim, weil einfach der Song am Ende stehen muss, so. Aber
safe. Also einmal das auf jeden Fall. Und ich glaube, Deutschland ist auch so ein Land, wo immer quasi, sobald etwas gesättigt wurde, und ich glaube, dass mit diesen ganzen viersilbigen oder auch noch mehrsilbigeren Reimen, das ist so voll gesättigt worden, dass quasi irgendwann die Gegenbewegung immer stärker wurde. Und ich glaube, wir haben durch Namen wie ein Kollege oder so das extrem erreicht, von wegen mehr Technik geht eigentlich gar nicht so, dass es irgendwie noch schön klingt. Und genau aus dem Grund ist dann genau die Gegenseite, die vorher irgendwie von so Rap-Heads wie uns voll gefürchtet wurde, immer stärker geworden. Das ist so meine Sichtweise, so habe ich es irgendwie wahrgenommen. Und wenn man sich jetzt mal so, keine Ahnung, wir haben TikTok mittlerweile, und wenn man sich da mal anhört, was mittlerweile irgendwie gehört wird von den Leuten, es wirkt auf mich fast schon wie so eine Rebellion nach dem Motto, ey, kack mal auf alle, kack mal auf euch Oldschool-Heads, wir machen hier frei nach Schnauze einfach, wie es uns passt und wie es irgendwie cool klingt. Fast schon so ein bisschen punkmäßig.
Ja, und wahrscheinlich wird es selbst dazu sogar mittlerweile eine Gegenbewegung geben von Leuten, die wieder Bock auf technischen Rap haben. Da bin ich mir auch zu.
Die wird wieder kommen, hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig.
Genau, die Wellen hat es ja auch immer zwischendurch geschwommen mit dem Anspruch, dessen wie die Fans der 90er Jahre dann für sich Rap-Technik und genau auch das so gesehen haben und wie sich danach entwickelt hat. Habe ich über die Jahre auch immer wieder so, jetzt habe ich mich selber dabei, wie ich es auch einfach mal mag, wenn es total anti-Punk ist, immer der richtige Begriff dafür, diese Attitude, einfach anti sein, anders sein als das, was vielleicht genormt oder gefordert wird. Das ist auf der einen Seite sehr schön. Trotzdem erwische ich mich auch immer dabei, dass, wenn ich nicht ganz zugänglich bin für den Song, wenn ich merke, der Rapper ist nicht gut, dann bin ich trotzdem immer relativ schnell raus. Merkt ihr das auch? Also wenn ihr anderen Leuten zuhört, triggert es schon? Also wenn der Rapper offensichtlich nicht so gut ist?
100%. Ich finde es immer ganz geil, wenn man es mit so einer Attitude macht, beziehungsweise auf die Ohren gebrummt kriegt und man merkt zwischendurch, okay, der kann's, aber macht ganz bewusst hier und da mal einfach ganz einfache, banale Dinge, reimtechnisch oder auch technisch. Und dann merke ich aber zwischendurch, okay, er kann's doch. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich merke, okay, er kann's eigentlich, aber macht das quasi bewusst als Stilmittel einfach.
Mhm. Wobei ich am Ende auch sagen würde, dass irgendwie die Line geiler sein muss, als dass sich dann irgendwie, als dass es dann irgendwie so einen geilen Endreim geben müsste. Ne? Also irgendwie einfach nur Reim um des Reimes wegen so. Also das finde ich halt da, also das fand ich früher geil, aber also mittlerweile finde ich irgendwie steht der Song halt irgendwie schon auch ein bisschen über Tech. Wobei ich auch immer wieder.
Ja, safe.
Also auf Double Times gehe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so ab, so, aber keine Ahnung, so einfach so der geile Flow-Pattern, weiß ich, von einem Kwami oder so in einer Live-Session, so ist immer wieder geil, so. Und also das Flash spielt dann auch immer wieder. Safe. Aber was mich an dieser Stelle interessieren würde, vielleicht an unsere Gäste irgendwie so auch, als ihr zum Rap gekommen seid, als ihr das Rappen erlernt habt, so, da war Technik wahrscheinlich schon noch irgendwie ein essentieller Bestandteil dazu, davon, oder? Oder? Habt ihr dann direkt schon irgendwie an Songs gedacht oder ans Gesamtprodukt?
Nee, auf jeden Fall. Du hast eben Julians Blog erwähnt, fand ich ganz witzig, das fand ich auch zu hören, weil das war ja tatsächlich damals so eine Zeit, wo quasi seine Battle-Rap-Runden damit bewertet wurden, wie viel Silben die Reime haben. Ne? Und ich bin auch voll da aufgewachsen, ich bin auch ein paar Jahre vorher dazugekommen, aber hab mir es tatsächlich auch ganz gern gegeben damals. Und deswegen war ich auch voll so nach dem Motto, oh, er hat da keinen Doppelreim benutzt, nee, voll wack, kann man sich gar nicht geben.
Jetzt im Nachhinein waren Julians Blog, also für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, für mich war das richtige Brainwash-Zeiten. Ich hab dem Typen gefühlt alles geglaubt. Der Typ war jahrelang Gott
für mich. Auf jeden, Alter. Warum auch immer. Warum auch immer. Aber er war halt der eine, der sich da hingestellt hat und einfach mal drüber gequatscht hat. Ne? Safe. 100%.
Ich hab bei mir dann damals schon immer gemerkt, als das Ganze so groß geworden ist, dass ich, wie sag ich das? Ich war verwundert, dass es auf einmal so viel um Technik ging und genau um solche Dinge. Und auf der anderen Seite ich dabei gemerkt habe, dass es so klang wie, ja, das sind alles so Kämpfe, die ich auch schon an anderen Stellen miterlebt habe. Warum zur Hölle fasziniert das diese Generation an Rap-Fans gerade so krass? Das ist aber dann auch so durch die Gegend gegangen ist und ehrlicherweise dann meine Kollege in seiner kompletten Karriere ja das bis an die äußerste Spitze rein rap-technisch quasi dann immer wieder.
Der macht das ja bis heute auch noch. Also ich glaube, das Tool-Tape wird jetzt irgendwie auch 80 Minuten lang sein, irgendwie auch teilweise wieder mit 20-minütigen Songs. Also da Leute, die Lust auf Punchlines und Reime haben, werden da auf jeden Fall safe auf ihre Kosten kommen.
Ja, und ich hab in der einen oder anderen Interviewsituation ja schon mal so Falschvergleiche unterstellt bekommen bezüglich Kollega und anderen Rappern. Ich versuche jetzt trotzdem mal eine Brücke zur News der Woche zu machen, weil die nämlich in diesem Fall ganz gut passt. Wir haben hier nämlich einen Künstler, der wie kaum ein anderer für die klassischen Hip-Hop-Werte und damit auch für die Rapper-Ehre steht, der ausgezeichnet wurde. Und es ist schon so wichtig, dass wir es hier mal erwähnen sollten. Auch wenn ich das, wenn du wirklich der Zweitälteste bist, ich glaube, ich sagen muss, dass ihr alle noch nicht mal richtig mitgekriegt habt, als er da war. Aber wir machen es trotzdem.
Nee, denn die News der Woche ist, ein gewisser Frederik Hahn, auch besser bekannt als Torch, wurde am Donnerstag für seine herausragenden Verdienste um die Hip-Hop-Kultur in Deutschland und Heidelberg mit der Richard-Benz-Medaille der Stadt Heidelberg ausgezeichnet. Wer bekommt diese Medaille? Diese Medaille bekommen, beziehungsweise ich fange anders an, die Richard-Benz-Medaille der Stadt Heidelberg ist eine hochrangige städtische Ehrung, die sich vorrangig Persönlichkeiten im Bereich Kunst, Kultur und Wissenschaft verdient gemacht haben. Dazu zählt gewisser Torch jetzt offiziell. Die Medaille selbst hat er vom Oberbürgermeister Professor Dr. Eckhard Würzner überreicht bekommen, der Torch natürlich auch entsprechend würdigte und sagte, Zitat, Sie sind ein Pionier der Hip-Hop-Kultur im deutschsprachigen Raum, gelten als Vorreiter der Kunstform Graffiti und Street-Art in der Rhein-Neckar-Region und gehören zur ersten Breakdance-Generation Europas. Ihr Ansatz der Verschmelzung von Rap, Philosophie und Literatur inspiriert bis heute Menschen unterschiedlichster Generationen, sozialer Schichten und kultureller Hintergründe.
Ich muss die erste Frage reinwerfen, damit wir wissen, worüber reden. Und keine Scham. Was fällt euch beiden lieben Gästen zu Torch ein?
Ich würde mal anfangen. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, dafür bin ich einfach noch ein bisschen zu jung. Ich habe vorhin schon auch die Frage gelesen und ich habe mich ein bisschen geschämt, weil der Name ist mir natürlich ein Begriff, so hat mega Meilenstein gesetzt für Deutschrap, für generell die ganze Hip-Hop-Kultur, gerade wenn du jetzt auch sagst Breakdance. Und darum, was soll ich großartig dazu sagen, außer mehr als verdient, Also ja, mehr als verdient. Das ist quasi so eine Medaille für Ehrenbürger quasi in der Stadt.
Ja, das ist der, genau, das ist der Punkt hier. Das ist halt so, für, das ist halt nicht eine Hip-Hop-Medaille, der ja, Hip-Hop.de Award, den er da gekriegt hat.
Das macht's ja noch schöner. Ja, ja, das macht's noch schöner irgendwie. Das macht's noch schöner, Anerkennung von der Stadt dafür zu bekommen. Also.
Und, ja, und er ist 50 Jahre alt, ne? Also 50-Jähriger, der jetzt eine, von seiner Stadt was im Anzug stand er da und hat die auch bekommen. Ist das halt nochmal so eine andere Hausnahme. Bei Iron, bei dir auch? Also hast du irgendeine, außer vielleicht eine Disline in Erinnerung rund um Tort, was er in den letzten 20 Jahren abgekriegt hat?
Ich muss erstmal fairerweise sagen, ich hing noch bei der wohl alten News des News der Woche. Deswegen war ich so ein bisschen verwundert, als du meintest, wunderbare News und so. Ich wollte da jetzt nicht zu dazwischen quatschen, aber ich hing noch bei der alten News, wo es um R. Kelly irgendwie ging. Aber nee, zum Thema Torch, ich bin da, so wie Samson auch, ich bin da wohl einfach in der falschen Generation zu aufgewachsen, um da irgendwie großartig viel mehr sagen zu können, als so Glückwunsch meinerseits, Bombe, dass es sowas überhaupt gibt und für Hip-Hop auf jeden Fall ein cooler, wichtiger Schritt, so dass es auch mal quasi in die andere gesellschaftliche Bahn dringt, sage ich mal, als nur Straße, 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 so.
Ah, ich muss sagen, also ich finde es per se auch richtig, richtig nice. Ich fände es noch geiler gewesen, wenn das nicht nur von der Stadt Heidelberg passiert wäre, sondern wenn das irgendwie so auf Bundesebene mal passiert worden wäre. Mhm. Ist leider nicht passiert, aber wir können ja, was noch nicht war, kann ja noch werden. Und Nico, was ich dich fragen wollte, in meinen Recherchen ist mir aufgefallen, also stand das als Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry rauskommst, dass das sogar international für Schlagzeilen gesorgt hat.
Ja. Ja.
Das fand ich sehr krass, weil damit hätte ich nicht zwingend gerechnet.
Ja, weil es einfach auch in einer Zeit, in der in Deutschland ist ja schon so mit nach Wiedervereinigung und den ersten rechtsradikalen Anschlägen und damit so einer ganzen Grundstimmung im Land, die so ein bisschen schwierig war, ja schon ein klares Statement gesetzt hat, das relativ schnell medial über die Grenzen von Deutschland Anerkennung und Interesse geweckt hat. Und da ist er zusammen mit seinen Partnern, in dem Fall dann Tony Ello Linguist, natürlich Vorreiter für viele Dinge gewesen. Das Torch auch am Ende für nicht wenige, vor allen Dingen aus dieser Generation, wie etwas wie der Onkel, wie der große Bruder, wie der Godfather ist, für all das, was daraus entstanden ist, ist, glaube ich, vollkommen klar. Genauso wie aber auch, dass ihr, jetzt muss ich kurz schnell immer nachrechnen, 30 Jahre nach Fremd im eigenen Land, jetzt nicht mehr so den Bezug dazu habt, wenn ihr beide noch nicht mal geboren wart, als das Ding rausgekommen ist, geschweige denn auch den Release von Blauer Samt irgendwie aktiv miterleben hättet können. Das heißt, das ist ein bisschen Hausaufgaben nachholen etc. pp. Aber dafür ehrt es euch, dass ihr so zumindest den Punkt da drin seht, was es so besonders macht. Denn wir als Backspin sind nun mal 27 Jahre alt, wir begleiten das Ganze schon so lange und dann ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir das hier erwähnen wollen, weil bei all dem, was passiert und bei all dem auch, wo ihr musikalisch euch bewegt, bei dem, wo ihr inhaltlich euch bewegt, bei dieser ganze Spielplatz, auf dem ihr unterwegs seid, das wäre alles nicht möglich gewesen ohne diese Kollegen, die damals Dinge gemacht haben, die vielleicht heute auch manchmal in Vergessenheit geraten. Und deshalb war mir das wichtig, dass wir das jetzt aussetzen.
Auf jeden Fall. Vollkommen verständlich. Fühl ich. Ja. Witzige Anekdote vielleicht an der Stelle. Du hast von Fremd im eigenen Land geredet. Ja. Bei mir war es dann quasi die 20 oder 15 Jahre später Fremd im eigenen Land von Flair, was ich damals zu Agro-Berlin-Zeiten hier gehört habe. Nur damit man mal die Zeitspanne dazwischen versteht. So, das ist das Fremd im eigenen Land, was ich kenne, was mir im Kopf geblieben ist.
Ja, das ist krass. Krass. Stimmt doch.
Siehst du mal, ja.
Und auch mit einem ganz anderen Ansatz. Ihr habt beide zwei Fragen mitgekriegt, mitgebracht, meine ich, oder eure Themen mitgebracht. Und die eine davon von Samson passt jetzt wie perfekt hinten dran, weil meine Überleitung ist folgende: Torch ist halt noch aus einer Generation, wo er einfach organisch zu der Persönlichkeit geworden ist, die er geworden ist, weil er gemacht hat, klassischer Hip-Hop-Geist. Und aus diesem dann über 30 Jahren Machen halt am Ende entstanden ist, dass er jetzt eine Medaille verliehen bekommen hat. Samson, du hast deswegen aber auch ein Thema, was dich wahrscheinlich auch persönlich mit betrifft und interessiert.
Genau, und zwar, ob heutzutage organisches Wachstum, das klingt jetzt ein bisschen komplizierter, also organisches Wachstum einfach noch möglich ist, so gerade für ganz kleine Künstler, Newcomer, ohne Promotion, ohne Werbung, ohne Push von irgendjemand mit einer großen Cloud. So, das ist mein Thema der Woche, meine Frage der Woche.
Also ich würde sagen, es geht auf jeden Fall, aber es wird immer schwieriger, weil wir jede Woche 10 bis 20 neue Rapper haben, aber ich glaube, Promo an sich, Werbung, also da kommst du mittlerweile nicht drum herum, also zumindest Social Media als Tool, also wer das nicht nutzt, macht es meiner Meinung nach falsch. Es sei denn, du hast ein gewisses Standing, um das machen zu können. Wie zum Beispiel ein Shindy, so, der kann ein Jahr lang kein Post machen
Safe,
und dann
ja,
gucken dem wieder 2 Millionen Leute in seine Story zu. Aber an sich, ich würde
da
schon
ist das.
sagen, dass es möglich ist, aber es wird immer schwieriger, vor allem halt auch einfach aufgrund des Marktes.
Ja.
So. Der Markt ist gefickt.
Shindy immer das Paradebeispiel in der Hinsicht, ne?
Ja,
Aber auf jeden Fall. Nee, ich würde auch Kuba auf jeden Fall hinzustimmen, so ganz nach dem Motto, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit so. Wir hatten damals den Sprung von Facebook zu Instagram, jetzt haben wir den Sprung gerade von Instagram zu TikTok. Und es ist auf jeden Fall, ja, möglich ist alles, ne? Aber ich würde auch sagen, bei der Flut an Rappern, die auch täglich neu auf der Feed-Liste angekrochen kommen, sag ich mal, musst du dich auf jeden Fall entweder ganz, ganz besonders abheben und machst was ganz Verrücktes, dass du auffällst, oder du gehst
Safe.
halt diesen Weg. Ja.
Insofern wird es aber ganz interessant, weil ihr ja, also wenn man sich da allein die Spotify-Zahlen anguckt, du hast auf jeden Fall, was das angeht, den härteren Struggle im Moment noch, wenn man sieht, dass Aaron genau das ja quasi erlebt hat, was man da im Zweifel vielleicht dann auch braucht, um
Ja,
kurz den
Mann.
Next Step zu gehen. Du hast mit großen Persönlichkeiten zusammengearbeitet, du hast dir einen Weg erarbeitet, um an irgendeiner Stelle so von Leuten wie Knossi und Bushido Akzeptanz und auch irgendwie ein bisschen Auge zu bekommen. Hast du dann schon gemerkt, dass das quasi viel Arbeit vorher so, also dass es dann ein Schnipp war, dass auf einmal andere Dinge funktioniert haben?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alleine, dass ich quasi, ich will mich jetzt gar nicht abheben oder so, aber dass ich halt quasi denselben Struggle wie jeder Künstler am Anfang, wie auch Samson, auf jeden Fall hatte oder auch immer noch habe. Ich will mich da, wie gesagt, gar nicht herausnehmen. Ich merke Sachen wie, auf einmal landet man in Spotify-Playlisten, obwohl man sich quasi selber denkt, ey, ich hätte es vorher schon verdient und vorher waren meine Zahlen doch auch schon so, dass ich da drin hätte landen können oder dass es fair gewesen wäre. Ich merke, dass ganz andere. Allein, dass ich hier heute in diesem Interview bin, wäre vermutlich damals schwieriger gewesen, als wenn ich diesen Weg übers Label nicht gegangen wäre, sage ich mal. Also ich merke auf jeden Fall einen Unterschied. Aber man sieht ja, es klappt trotzdem so. Und es ist halt einfach nur vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn du quasi die Kontakte hast und auch labelseitig ein bisschen Push kriegst.
Ich glaube, Kuba, eine Sache kannst du aber schon bestätigen, ne? Der Weg, um hier zum Beispiel bei dir als Chefredakteur auf dem Tisch zu landen, da sind schon so kleine Hebel wie du hast es hier so ein bisschen als Werbung und Promotion bezeichnet. Also selber sich als Künstler ein gutes Team drumherum aufbauen, das dafür sorgt, dass über die eigene Musik und das eigene Produkt kommuniziert wird, hilft schon, damit es auch mal schneller bei dir landet, Kuba, oder?
Ja, safe, also. Auf jeden Fall, also ohne einige meiner engsten Promokontakte würde ich einige Künstler wahrscheinlich gar nicht kennen, so. Und ich finde es tatsächlich auch, also ich glaube, mittlerweile, so einige Künstler, also von denen kriegen wir nie irgendwelche Mails und so zugeschickt, so ist auch alles schön und gut, aber da denke ich mir manchmal, es wäre eigentlich auch mal ganz nett gewesen, um irgendwie auch zu wissen, dass da was kommt, dass da irgendwas läuft, dass da irgendwas erscheint, dass man vielleicht ein Interview machen kann, so oder so. Aber ich finde, Promo und so braucht es auf jeden Fall schon auch irgendwie. Also klar, man kann es auch immer selbst versuchen, so, aber ich glaube, es ist schon klug, da auch irgendwie sich nochmal ein paar Leute ins Team zu holen, um dann auch nicht, also ich glaube auch als Musiker ist es auch nicht zwingend immer geil, dann auch irgendwie selbst irgendwie noch Promopläne zu machen. So, wahrscheinlich will man am Ende nur Musik machen und der Rest interessiert einen nicht. Deswegen würde ich schon sagen, dass das ziemlich sinnvoll ist.
Da sind wir mal wieder bei der Ursprungsleitfrage, die wir mitgebracht haben.
Jetzt bin ich gespannt.
Leute, ja Leute, so als Künstler, habt ihr dieses Künstlerego, dieses Selbstbewusstsein, dass ihr verdammt nochmal über eure eigene Qualität überzeugen wollt, oder ist euch voll bewusst, dass das nicht reicht? Entschuldigung, wie hart es ist, aber.
Ja, definiere Qualität an der Stelle. Es ist ja auch eine qualitative Eigenschaft, wenn du sagen kannst, ey, ich mach jetzt einen Song mit einer No Fucks Given Attitude und mach quasi nicht genau das, was alle hören wollen. Und weißt du,
ja,
was ich hinaus will?
aber selbst dann sorgst du ja für ein Alleinstellungsmerkmal, das dann wiederum also gesehen und gehört werden muss. Und wenn du das für 100 Leute machst, dann kriegt das keiner mit. Wenn du gut promotest, dann kriegt das jemand mit. Also das ist ja schon so.
Ja, wobei ich da auch sagen würde, wenn du einen guten Song machst und einen Hit machst, dann auf früh oder lang schaffst du es trotzdem, deine Reichweite zu catchen. Es ist zwar nicht so leicht und vor allem zu heutigen Zeiten mit Promo und was für Tools auch, whatever, was auch möglich ist. Ich glaube, am langen Ende, dass gute Mucke sich trotzdem bewährt, auch wenn es der steinigere Weg ist. Ich glaube aber auch, dass die Lorbeeren da auf jeden Fall süßer schmecken, als wenn
Das
du
ist gut
quasi mit
gesagt.
einer super Instagram-Promotion das jedem um die Ohren haust und dann hören es alle, weißt du?
Habt ihr aber, Entschuldigung, Samson, ich wollte was dazu sagen, sonst sprudeln die Fragen raus gerade.
Sehr gut.
Ja, und dabei will ich das nicht. Ich will das nicht. Kuba, bremse mich. Aber weil es gerade total spannend ist, mit Leuten darüber zu reden. Denn ich finde TikTok wahnsinnig spannend. Ich finde das unheimlich interessant. Genau was du gesagt hast, dass wir an so einem Wechsel sind. Dass es auch ganz viele arrivierte Künstler sind, die die Plattform nicht mögen oder nicht ernst nehmen oder sie so ein bisschen auch dissen, weil sie an irgendeiner Stelle meinen sind, was ist das? Das passt doch gar nicht zu mir. Das sind ja nur Mädels, die irgendwie ihre Unterwäsche präsentieren oder was weiß ich. Und das ist sie ja nicht. Natürlich ist das ein Algorithmus-Thema, aber sie bietet ja unheimlich viele Möglichkeiten. Und dann bist du ein junger Künstler und mit den besagten auch Punkten wie der Hip-Hop-Kultur, den bisherigen, den vom Überzeugtsein von der eigenen Kunst, von dem, was er macht, und hat auf einmal so eine komplett neue Plattform und im Zweifel ja auch schon genug Beispiele von Künstlern, die vorher nichts gemacht haben, die man nicht kannte und die durch eine neue Plattform auf einmal zu Reichweiten gekommen sind, wo sie sonst nicht hingekommen wären. Triggert euch das? Also auch als Künstler selber, macht das irgendwie so Hoffnung, dass es vielleicht eine neue Autobahn gibt, die vorher noch keiner, also versteht ihr, was ich meine? Dass es da so eine Autobahn gibt, die noch nicht alle nutzen?
Selbst gerne, ich habe jetzt schon voll viel gesagt.
Ist lustig, das Thema TikTok, weil das bei mir auch irgendwie immer so wieder ein bisschen rumschwirrt. Viele sagen TikTok, man merkt es ja auch so in meinem Umkreis kenne ich einige Künstler, es ist einfach oder kann ein riesengroßes Sprungbrett sein. Bei mir ist immer so ein bisschen der Disput. Ich habe es gemerkt, ich habe mich angemeldet bei TikTok, habe auch so eine Umfrage bei mir gemacht, was haltet ihr von TikTok? Und viele haben, wie du schon sagtest, so irgendwie so ein bisschen diesen Hate einfach gegen TikTok. Wahrscheinlich, weil viele diese cringen Videos von TikTok kennen oder weiß ich nicht, woher dieser Hass irgendwie dagegen kommt.
Aber ich muss echt sagen, mittlerweile werden mir die gleichen Cringe-Videos auch auf Instagram
genau,
abgespielt.
Genau, auf YouTube gibt es auch YouTube-Shorts und hast du nicht gesehen. Irgendwie wirst du überall damit voll gespammt. Und bei mir ist irgendwie nur so ein bisschen der Disput. Ich würde jetzt mal sagen, bei TikTok ist die Zuschauerschaft auch noch ein bisschen jünger, glaube ich zu meinen. Und ich habe ein paar Videos hochgeladen und habe es probiert. Und ich glaube, nach einer Minute, zack, wurden alle Videos gestrikt von mir. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, ich glaube, weil ich geraucht habe oder so im Video. Ich habe geraucht im Video und das sehen die gar nicht gerne, was ich auch unterstütze. Das finde ich gut. Mhm. Aber da ist immer so ein bisschen der Disput bei mir, dass wenn ich da jetzt gerade mit meinen Liedern das veröffentliche, weiß ich nicht, ob ich das den Kiddies da irgendwie so ans Herz legen will oder ob das für mich jetzt der richtige Weg ist.
Ich nehme da mal mein Todesbeispiel mit raus, dass ich mich mit Jan Delay mal darüber ausgetauscht habe und er mir in irgendeinem Kontext erzählt hat, ja, ich finde die Plattform mega spannend, weil es ja eine Musikplattform.
Ja.
Da kannst du ja mega viel mitmachen.
Genau.
Und das ist da den meisten
hier ganz gut. Da hat er was auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist das ehemalige Musical.ly, das ist es nämlich. Es ist ursprünglich nämlich eine Musikplattform und du hast bei quasi jedem Video auch die Chance oder du wirst sogar darum gebeten, dass du das quasi mit Musik unterlegst. Und da ist natürlich, da sehe ich natürlich auch eine Riesenchance, und andererseits denke ich mir aber auch, ich selber muss mich jetzt nicht dahinstellen und irgendwelche Tänze machen oder so. Aber wie mir die Vergangenheit halt auch schon gezeigt hat, ihr habt das Knossi Bushido Beispiel angesprochen, dass manchmal Dinge, die man für unmöglich hält, aus dem Nix einfach passieren. Und ich habe mich da damals nicht selber angemeldet, sondern irgendeiner hat den Song da reingeschickt und wie das Schicksal es wollte, habe ich das Ding gewonnen und mitgenommen. Und genauso ist es, glaube ich, mit diesem TikTok Hypes, ich glaube, man kann es schon bewusst quasi irgendwie provozieren, dass ein Song da viral geht, aber ich glaube, dass die Songs, die wir jetzt kennen, die durch TikTok irgendwie so viel Reichweite gewonnen haben und so weiter und so fort, dass das eher daran lag, dass irgendwelche Fans einfach die Hook gefeiert haben und dass wie der TikTok-Algorithmus es wollte, es eher so aus Zufall passiert ist, dass es voll getrendet ist und so weiter. Ziemlich oft und so weiter gesagt, aber
nicht schon am Ende kann man sich ja fragen, wie solche Trends letztendlich, also weil irgendwie muss, also irgendjemand muss ja den Startschuss geben, so, und ich weiß ja, also Pajel zum Beispiel als Beispiel, der ist jetzt, glaube ich, auch durch TikTok auch, also ich weiß, ob ihr Pajel kennt, der hat vor ein paar Wochen, also neues Sony-Signing.
An dem kam es ja nicht vorbei, die letzten
genau,
Wochen, ne,
wenn du
einmal die Modus Mio aufgemacht hast.
Ja, genau, mit seinem ersten Song ist er, also auch, glaube ich, nicht nur durch Modus Mio, aber der ist auch ordentlich durch TikTok getrendet und war dann, glaube ich, auch zwischenzeitlich auf Platz 1 der meistgespielten Songs da. Also, und seitdem kennt man den Namen auf jeden Fall.
Da kommt aber dann herrlicherweise die Überleitung ein bisschen zu deiner, zu deinem Thema. Denn da ist ja schon so ein Faktor drin, ne? Aaron, worüber wolltest du
reden? Auf jeden Fall. Genau, ich wollte quasi über Pay to Win im Deutschrap reden. Und jetzt haben wir gerade den wunderschönen Namen gedroppt und du hast auch gerade gesagt, jetzt kennt man den Namen des Künstlers, wo ich auch No Front an der Stelle ganz gerne mal fragen würde, kennt man jetzt wirklich den Künstler oder kennt man den Song an der Stelle? Weil ich persönlich habe mich mit dem Künstler null befasst, aber den Song, wie gesagt, über den musstest du quasi stolpern. Du hast Modus Mio aufgemacht und ich glaube noch nie vorher, als ich das jemals gemacht habe, habe ich irgendwie 4 oder 5 Wochen hintereinander diesen irgendeinen Song in der Top 5 bei Modus Mio gesehen. Und da fragt man sich natürlich, ey, ist das gerade einfach, weil der auf TikTok viral geht oder zieht da irgendjemand im Hintergrund die Fäden? Kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Thematik, über die ich gern quatschen wollte mit euch.
Ja, ich finde es spannend. Samson, sag du mal was dazu.
Ich finde es lustig, weil es ja irgendwie auch ein bisschen so ein, also mit meinem Thema sich so die Hand gibt, dieses Pay-to-Win-Ding. Ja, es ist halt immer die Frage, ob sich das lohnt. Quasi, du, wenn du deine Musik einfach, ich nenne sie zwar mit Krampf, bewirbst, damit du da irgendwo zu sehen bist. Klar, die Leute kennen deinen Namen und du reibst es den Leuten so richtig unter die Nase. Ist nun die Frage, ob du das auch mit auf dein Profil rübernimmst, ob die Leute dann auch wirklich liken und sich weiterhin mit dir verfolgen. Oder so wie Iron schon gesagt hat, nur den einen Song feiern, auf und runter hören und danach ist das Ding wieder durch. So, also so eine, wie lange ist das? Oder ob das vergänglich ist? Einfach nur, wenn du da so lange und du auf der Modus Mio Playlist bist, alle deinen Song pumpen, aber danach, ja, wieder ein bisschen in Vergessenheit gerätst.
Ich kann euch aus meinem privaten Konsum beschreiben und da, dem liegt ja auch ein bisschen zugrunde, dass ich dann so viele verschiedene Künstler aus über 30 Jahren irgendwie auch immer abdecke, wenn ich dann so ein Auge drauf habe und auf ein paar natürlich mehr reagiere, weil ich auch eine Beziehung zu Künstler, wie du schon gesagt hast, zur Persönlichkeit hinter dem Song habe und dann in so einer Playlisten quasi relativ oft Namen lese, die ich noch nie gehört habe, wo ich dann erstmal ein kleines bisschen suche. Ja, wenn sogar euch das so geht, ist ja noch der nächste Punkt. Dann kurz ein bisschen gucke, dann sehe, okay, Millionen aus Plays auf irgendeinem Song und ich auch beim Suchen im Internet nicht richtig so wirklich viel finde. Mhm. Und dann ist es ja offensichtlich, dass da ein Pay-to-Win stattfindet. Und dann kommt ja die nächste Ebene. Schöne Grüße an Kai. Official, inofficial Wege. Da hat sich natürlich auch viel getan und da wurde auch viele Kämpfe schon ausgetragen. Aber so oder so, zeigt es ja, wenn Major Labels eine Möglichkeit haben und Interesse haben, einen Künstler zu pushen, dann funktioniert das auch heute noch. Ne? Also ich kann euch beiden nur wünschen,
dass sagen, es funktioniert besser denn je, oder?
Ja. Ja.
Wobei wir aber an der Stelle natürlich niemandem irgendwas unterstellen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich auch trotzdem noch hinzufügen möchte, dass ich der festen Überzeugung bin, dass man jetzt keinen Hit kaufen kann. So, also entweder du hast einen Song, der funktioniert dann auch. Oder du hast einen, da kannst du auch 20 Millionen Klicks dir von einem Kai drauf kaufen lassen, aber dann wird er nicht gehört werden. Und ein Paye, dem wir nichts dergleichen unterstellen, wie gesagt, aber der hat halt nur mal eine super Platzierung. Der hat nichtsdestotrotz einen Bomben-Song gemacht anscheinend. Ist natürlich eine Geschmackssache, aber die Leute hören es. Wenn ich hier mit der Straßenbahn in Bonn fahre, ich höre den Song. Das heißt, es ist kein reiner Pay-to-Win, aber wahrscheinlich ein super Weichen gelegt im Hintergrund.
Mhm. Man muss ja auch an der Stelle klar betonen, dass ich glaube, das Konsumverhalten derjenigen, die sich mit Rap beschäftigen, was das angeht, in den letzten Jahren auch krass verändert hat, weil es ganz vielen auch dank Streaming vollkommen egal ist, welcher Name da unter dem Song steht. Hauptsache, er ist geil. Wenn er so geil ist, dass du mehr von ihm hören willst, dann guckst mal nach, wie heißt er. Ah, Apache, dann höre ich mir noch die anderen Songs auch noch an. Und damit du findest was dir gefällt, dann bleibst du hängen. Oder es ist halt der eine Song in dieser Playlist, die ich immer höre und dann war's das. One Hit Wonder gab's würde ich sagen, im Deutschrap in 25 Jahren vielleicht eine klitzekleine Handvoll und wahrscheinlich in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viele. In verschiedensten Varianten.
Würdest du auch sagen, dass das an den Playlisten liegt?
100%.
An diesem Playlisten-Rap? Ja, ne?
100%, weil du einfach einen anderen Zugang, du kannst einfach viel, natürlich, und da sind wir bei Pay-to-Win, klar platzieren, du kannst es gut da kurz dafür sorgen, dass du da mit viel Druck in den Markt gehst, auf welchen Weg auch immer, und früher hattest du aber auch nie die richtigen Möglichkeiten, das zu steuern. Heute kannst du es ja durch TikTok-Kampagne, durch Instagram-Kampagne, natürlich auch durch, das muss man mal sehen, inwiefern man durch bestimmte Deals zwischen Labels in der Lage ist, auch bei Streaming-Anbietern sich gut zu platzieren, wo es natürlich auch Startseitenbanner etc. pp. Gibt. Und das alleine sorgt ja dafür, dass auch ein unbekannter Künstler auf einmal eine Reichweite hat. Nur dann bin ich auch voll bei euch, was ihr gesagt habt. Wenn du willst, dass das mittelfristig funktioniert, dann braucht das ganze Produkt Seele. Und das schaffst du nicht durch einen Song.
Wobei, ja.
Na, Kuba, Einspruch euer Ehren, oder was?
Nee, gar nicht. Ich finde generell nur super, also die ganze Entwicklung, todesinteressant, dass, also bei mir ist es, wobei bei mir ist es mittlerweile, also ich kann auch nicht immer alles auf die Jugend von heute abschieben.
Ist vor allen Dingen sehr geil, wenn du das mit Mitte 20 machst.
Ja,
aber ich bin der Einzige, der das hier darf. Und
ja, aber also ich finde es halt schon ganz spannend, dass man irgendwie immer mehr Bezug zu einzelnen Songs hat, aber irgendwie nicht mehr so krass zum Künstler. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit, wenn man durch diese Songs irgendwann diesem Typen kleben bleibt, glaube ich aber schon, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sich mit ihm beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, worauf ich hinaus will.
Also wenn ich an mein 12-jähriges Ich denke, der Hit meiner Jugend, der mich dazu gebracht hat, deutschen Rap zu lieben, war Sido, schlechtes Vorbild so. Und als ich diesen Song gehört habe, ich wollte alles von dem hören, sei es auf irgendeiner Soundcloud-Festplatte. Dann war nicht so, dass ich einen Song gehört habe und dachte, das ist der eine Song. Ich wollte alles hören, von oben bis unten, was ich dann natürlich auch getan habe in den folgenden Monaten. Aber deswegen kann ich mich damit jetzt gar nicht so richtig identifizieren. Ich habe zwar hier und da mal einen Song in einer Spotify-Playlist von mir, wo der Künstler mir letzten Endes egal ist und wo ich sage, das ist der eine Song, der eine,
ja,
mein persönliches One-Hit-Wonder, weißt du?
Ja, aber an und für sich,
wenn ich was...
Nee, mach.
Nee, sorry, gerne. Ich war fertig, alles gut.
Ja, aber das Ding ist, früher gab es halt auch nur Sido und vielleicht 10 andere und mittlerweile gibt es halt Sido, 10 und 100 bis 200 neue Rapper, ne? Also das ist vielleicht auch nochmal
Sido, Mido, Lido, Kido. Ja. Nee, du sagst es. Ja. Safe, wichtiger Punkt. Das ist ja auch, spricht ja auch ganz dafür, was Nico gesagt hat. Letzten Endes, dass du die Playlisten gefüllt hast mit unzähligen neuen Artists und letzten Endes sind es dann die Songs, die viel interessanter fürs Publikum sind als der Künstler. Und wenn sich dann einer durchsetzt, dann haben die es auch schnell geschafft, sag ich mal.
Mir fällt gerade auf, dass ich die USA, den Newcomer in den USA genauso entdecke, dass es mir relativ egal ist. Also ich höre in den Playlisten die Songs, finde ich geil, dann tue ich die erstmal in meine Playlisten, dann höre ich die, entdecke so das Cover, so quasi den neuen Sound immer wieder für mich neu und merke dann durch Zufall, ach guck mal, den hattest du ja schon mal hinter der Playlist. Und dann ist so ein Aha-Effekt. Und dann denke ich mir, okay, mit dem beschäftige ich mich noch mal eine Sekunde länger.
Aber was mich interessieren würde, wenn ihr so neue Künstler entdeckt, geht ihr dann auf die Top 5 bei Spotify oder hört ihr euch andere Songs an?
Ja, ich
ey, aber das finde ich auch ganz interessant. Also ich mache das auch immer wie so ein Dummer und immer auf die 5 meistgeklickten Songs. Aber das heißt ja eigentlich überhaupt nicht, dass das die besten Songs von ihm sind.
Nee, finde ich auch wahnsinnig
also
spannend.
Also voll oft sind es auch ja, schlechte Songs würde ich sogar passen. So, je nachdem, wie man.
Das ist Geschmackssache am Ende des Tages. Aber ich finde es auch spannend, dass Nico gerade gesagt hat, dass er quasi so die Songs dickt, weil ich bin da gar nicht so modern, sage ich mal. Ich bin einer, der stolpert immer noch über Bewegtbild letzten Endes und ich könnte quasi niemals über Spotify-Playlisten meine Songs irgendwie diggen. Passiert auch hin und wieder mal, aber wenn, dann bin ich meistens auf YouTube unterwegs und guck mir das Gesamtbild irgendwie an und oder hör mal bei Freunden was oder so weiter.
Ja, das ist total krass. Das ist total krass, weil da sind so ein paar Gedanken, die ich habe. Auch liebe Redaktion, wir könnten mal ein Thema aufmachen, dass ich selber als hier Kopf von der ganzen Bums es bis heute nicht geschafft habe, mir Donda und wie heißt das Drake-Album in Ruhe komplett anzuhören.
Ich habe CLB gestern zum ersten Mal durchgehört und ich fand's scheiße.
Ich hab's versucht.
Ja, und da genau das. Ich hab's versucht. Und normalerweise ist es mein fucking Job und ich bin sozialisiert aus der Zeit, dass ich dieses scheiß Album komplett höre und ich kann's nicht mehr. Ich bin genervt. Ich denk mir so, Dicker, komm zum Punkt, mach was Geiles, aber mach nicht so. So, und dann bin ich raus. Und dann höre ich lieber wieder Playlists und dann entdecke ich Leute. Und ja, mein Einstiegstor ist immer, das habe ich auch bei euch beiden gemacht, als ich eben noch ein bisschen Mucke gehört habe. Dann habe ich mir diese Top 5 angeguckt. Natürlich gehe ich dann aber noch einen Schritt weiter. So, und das machen vielleicht viele nicht, weil ich natürlich recherchiere und dann hören möchte und so ein bisschen und mir einen Überblick verschaffen möchte und nochmal was nachhören möchte und dann auch nochmal auf der Zeitachse nochmal was einordnen möchte, etc. pp. Aber das ist ja schon dritte Stufe. Erste Stufe bin ich voll bei jedem da draußen, der sieht einen Song von dir, finde ihn ganz geil, dann gucke ich auf die anderen und dann klicke ich auf den mit den meisten Klicks. Und dann merke ich
auch. Kommst du bei uns ja wenigstens durch hier?
Ja, definitiv.
okay, Bombe. Bin ich
ja beruhigt. Ja, aber es gibt überall auch immer Nummern, wo ich denke so, nee. Und ich verstehe nicht, warum du so viel Klicks hast. Ich finde den mit den weniger viel geiler. So, aber das ist dann am Ende immer ganz subjektiver Geschmack. So, ich
wobei man natürlich auch sagen muss, die Top 5 ist immer temporär, ne? Es ist immer quasi, ich weiß gar nicht, die letzten 14 Tage.
Stimmt, ne? Das ist nicht all time.
Ja.
Nee, und wenn ich mir quasi aussuchen dürfte, dann würden da auch andere Nummern stehen. Es ist halt, ne, was die Hörerschaft halt in den letzten 14 Tagen am meisten gestreamt hat.
Der Algorithmus, ne? Ja.
Ich muss aber schon sagen, ich finde es schon lustig, so ich glaube, also ich weiß, Nico, du vielleicht nicht, aber ich habe mich wahrscheinlich jetzt auch das letzte Jahr irgendwie darüber beschwert, irgendwie, dass die Alben irgendwie nur noch zwischen 30, 35 Minuten lang sind, irgendwie Songs immer nur bis 2,30 und dann kommen halt mal so Bretter wie CLB oder Donda und das erste, was man macht, man regt sich über die Länge des Albums auf.
Wobei ich auch nicht glaube, dass es die Länge des Albums ist, um Nico da mal in Schutz zu nehmen. Ich habe es selber versucht und es ist einfach furchtbar monoton. Es sind viele Streichorchester, ohne überhaupt, dass da mal ein Drumset gespielt wird.
Ja, es ist schon
und für mich als
ist
einer... Kann,
ja.
Das geht los
weißt du,
mit
und ich Donda, es auch
Donda,
nicht.
Donda, Donda, Donda. Ich dachte,
ja,
das ist ein Scheiß.
Ja, aber ich finde Donda im Gegensatz zu CLB halt wirklich irgendwie auch interessant, weil er halt irgendwie auch, also keines, also Drake finde ich, also es plätschert so krass vor sich hin so und also Kanye ist, ist am Ende eh alles Geschmackssache so. Ich bin auch kein großer Kanye-Stan, aber ich finde das Album auf jeden Fall sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich finde, das growt auch gut. Da sind auch ein paar Songs, die
aber spannend als Kunstwerk? Spannend als Kunstwerk oder spannend, weil du wirklich die Musik pumpst und auch in der U-Bahn mal dann den einen Song vom Album hörst, wie du bei den anderen Songs.
Tatsächlich mehr spannend als Kunstwerk. Also ich höre das Album auch nicht durch so, weil es einfach, also für, es ist kein Album für in der Bahn hören so, aber so fünf Songs so, safe in die Playlist.
Ich merke, wie ich voll von der kompletten, der bösen Industrie und ihren Singles in den letzten Jahren so gebrainwashed wurde, dass ich halt genauso ticke. Ich hole mir diese einen Songs, höre das alles. Und eigentlich war ich früher schon genauso. Da habe ich auch liebend gerne Alben gehört. Oh Gott, ich kann jetzt drei Themen auf einmal aufmachen. Ich habe gemerkt, dass ganz viele alte Alben, die ich total geil fand, gar nicht so geil sind im Ganzen. Ich die sehr hochgehalten habe. Ich über die Zeit, aber auch immer die Songs, die ich geil fand, mir rausgepickt habe, immer meine eigenen Tapes und dann kein Minidisc und irgendwas gemacht habe. Und das ist nichts anderes als diese scheiß Playlisten heute. Und dass es aber durch die Art und Weise, wie heute Musik produziert, immer schlimmer geworden ist. Dass ich dann aber auch bestimmten Künstlern auch gar nicht mehr zuspreche, dass ich das Album überhaupt hören will. So, wisst ihr, was ich meine? Und dann gibt es ein paar.
Auf jeden Fall.
Ein paar, das werden immer weniger. Wenn ein Kendrick Lamar Album kommt, dann werde ich mich hinsetzen und will dieses Album als Album hören, weil ich weiß, das ist ein Album. Und das funktioniert, da bin ich voll bei dir, Kuba, das funktioniert bei Donda auch wesentlich besser als bei CLB. Das funktioniert nicht. So, das ist halt dann wieder der Unterschied. Und dann bin ich, ich bin verloren in dem Scheiß gerade.
Aber ein spannendes Thema auf jeden Fall, 100%. Auch Samson und ich sind ja auch ungefähr eine Altersklasse und wir haben, glaube ich, voll diesen Umschwung mitbekommen. Ich bin einer, der auch früher noch in Mr. Music gerannt ist und sich das Motrip-Album gekauft hat und es dann 10-mal hintereinander durchgehört hat und wirklich jede einzelne Line verstehen wollte. Und mittlerweile durch diese Veränderung habe ich auch bei mir persönlich gemerkt, ich kann die Mucke gar nicht mehr so wertschätzen und genießen, wie ich es einmal getan habe. Weil es halt quasi ein Projekt aus so einem Gesamtrahmen einfach herausgezogen ist und dann so, gib mir mal kurz den Vibe und auf zum nächsten Song. Ich konnte es vorher auf jeden Fall viel mehr genießen und die Qualität des Ganzen hat bei mir auf jeden Fall drunter gelitten.
Was?
Nicht bei meiner eigenen Mucke, sondern quasi bei meinem Hörkonsum so. Ich kann nicht mehr meine Spotify anmachen und bin so wie damals und bin voll geflasht von den Lines, sondern ich pack mir mal eben den Vibe, hör's 40 Sekunden und dann denke ich mir schon, boah, ist ja schon wieder lame, nächster Song, nächste Endorphin-Flash und dann wieder nächster. Voll traurig.
Ja, das stimmt, weil es ist auch ganz lustig. Ich habe mich so, ich glaube, vor 2 Jahren wurde bei Spotify diese Lieblingssongs-Funktion eingefügt und ich fand die am Anfang richtig scheiße, weil ich damals noch so voll der Albenhörer war und so, was brauche ich diese, ich brauche diese Playlist nicht so. Aber ja, der Rest ist Geschichte, ne? Also ich mittlerweile echt, ich bin einfach noch so ein Lieblingssong-Honk geworden. So.
Ja,
hör 7 Tage die 10 neuen Songs, die mir in Feed gespult wurden, die ich geil fand. So. Und dann, wenn ich mal Zeit habe oder irgendwie mal eine Stunde Zeit habe und irgendwie mal Lust habe, dann mache ich das schon. Aber es sind dann tatsächlich auch eher ältere Alben. Es sind jetzt nicht zwingend Alben aus dem Jahr 2021, muss ich sagen.
Es ist nicht so einfach alles. Entsprechend ist dann natürlich die nächste Rubrik, die wir hier im Haus haben, auch quasi, wie sagen wir das, damit untergraben wir auch jede eigene Hoffnung darauf, dass wir uns ab jetzt wieder mehr mit Alben auseinandersetzen, denn die nächste Woche ist zu einem Single droppen geworden, weil wir natürlich mit der Thank Backspin It's Friday Playlist auch jede Woche genau das machen und geben euch bis zu 50 Songs jede Woche, die frisch rauskommen, durch die ich mich auch erstmal selber durcharbeiten muss, was auch nicht ganz ohne ist, bei der wahnsinnigen Anzahl an Künstlern. Und dann...
Und das sind nicht mal alle.
Nee, das sind nicht mal alle. Und dann kommt ja noch ein anderer Fakt dazu, der euch ja gar nicht so bewusst ist, ihr jungen Leute hier. Dann trefft ihr auf Künstler aus der neuen Generation, die ihr geil findet. Und ich habe ja noch den scheiß Ballast, dass ich noch die ganzen alten Namen kenne. Und wenn dann auch noch jung und alt und dann auch noch im Untergrund quasi ohne Reichweite zusammentreffen, ist das mein Song der Woche, wenn ich schneller wäre in der Auswahl. Und deshalb ist es Kubas Song der Woche.
Oh, was für eine hervorragende Überleitung. Da würde ich dir fast...
Also, hast du was anderes erwartet?
Würde ich dir am liebsten fast den Song schon zurückschenken.
Ja, das ist schön.
Mein Release der Woche kommt von Shogun und Curse. Er nennt sich Bulls 95. Wer Shogun nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall auschecken. Mit einer Rapper. Noch relativ klein, aber hat sehr, sehr großes Potenzial. Sehr, sehr geiler Typ. Der hat am Freitag auch seine neue EP released. Act 3, Rookie Season heißt die. Darauf zu finden ist nämlich auch der Song Bulls 95 mit... ja, da schließt sich der Kreis mit der Mintner-Legende Curse, wo Shogun auch herkommt, falls ich das noch nicht gesagt habe. Produziert ist der Song auch von Shogun selbst. Auch ein, ich weiß nicht, Nico, wie du den Beat fandest. Ich fand ihn aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut und hätte mir tatsächlich auch sehr gut einen Shindy auf diesem Beat vorstellen können. Es hätte auch sehr gut gepasst.
Er hat sich dann für Curse entschieden, den Shindy der Nullerjahre,
also
ne?
Für die Story auf jeden Fall schöner. Und also Curse auf jeden Fall auch, obwohl ich gar kein großer Curse-Fan bin, geschweige denn viel Curse gehört habe, hat mir der Song sehr gut gefallen, hat einige Basketball-Referenzen, da bin ich eh oft sehr schnell für zu begeistern. Die beiden rappen so ein bisschen über den Werdegang. Und am Ende fand ich das ganz schön, die letzte Zeile von Curse dort übergibt. Curse Shogun quasi das Rap-Zepter weiter mit folgender Line. Ich zitiere: Ich weiß nicht, was noch morgen kommt, aber Shogun ist der Beweis, meine letzten 20 Jahre waren nicht umsonst.
Ist das nicht süß? Es gibt ja so zwei Faktoren, die ja noch total wichtig sind. Der eine ist, dass Bong aus dem Team jetzt Freudentränen vergießen wird, wenn er den Podcast hört, dass du allen Ernstes Curse in diese Sendung geholt hast. Das zweite, was mir da besonders aufgefallen ist und was ich auch sehr erwähnenswert finde, ist, dass Shogun, ich weiß nicht, inwiefern der hier jedem so ein bisschen auch geläufig ist, ja schon so eine, so der, das ist schon ein Styler. Den habe ich letztes Jahr auf dem Song Courtside kennengelernt von mit ihm und Pimp, so ein Song, wo es ums Basketballspielen geht. Und der schon hart diesen 90er-Nuller-Film gnadenlos durchzieht, mit Club-Handy im allem drum und dran. Also Ästhetik spielt to the fullest. Da hast du wirklich das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich bin wieder in den 90ern. Und zweite Ebene, er, anno 2021, einen Curse auf diese Art und Weise huldigt. Einen Künstler, der schon vor Jahren von anderen Größen immer totgesagt oder auch abgesungen wurde, macht es auch nochmal umso lustiger und interessanter, diese Kombination, inklusive dieses letzten Verses. Also ich fand es eine sehr schöne Wahl. Da werde ich auch genommen.
Sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Und Song auch dope.
Finde ich auch. Ich habe auch einen genommen, der nicht so viel Geschichte hat und dem ich auch nicht so vieles erzählen musste, weil ich musste mir dann ja was anderes aussuchen. Aber ich habe gefunden, Wale hat einen Song gemacht mit J. Cole, Cool and Dre haben produziert, heißt Poke It Out, ist einfach ein Brett. Ich find's geil. Punkt. Viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Geile Kombi. Ich mag auch alle 3, 4 Protagonisten an der ganzen Sache. So, insofern einfach ein Sure-Shot-Song, den ich hier in die Runde werfe und der definitiv in meinen Playlisten landen wird. Mit einem kleinen Hinweis, dass auch der eine Brücke in die frühen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Nuller oder 90er sind, aber Vibrant Thing von Q-Tip ist gesampled.
Kannst du mir vielleicht einmal sagen, wer Cool und Dre genau sind?
Produzenten.
Aber so alte Produzenten oder eher neue Produzenten?
Sagen wir mal so, ich hab vorhin noch mal ein kleines bisschen nachgeguckt und bevor ich jetzt die alle, will ich mit euch ein kleines Spielchen machen. Das machen wir mal gemeinsam, weil das ist total lustig.
Oh, ja.
Ich hab nämlich die Hits von Cool and Dre noch mal angeguckt und mir war klar, dass sie dass Hate It or Love It rausgekommen ist. Also der ist von denen produziert. Aber das geht noch weiter. New York von Ja Rule. Ich fand ganz wichtige. Wo war, hier vorne war noch irgendwo einer. Gib mir die Sekunde, ich suche den verdammten Song. All the Way Up zum Beispiel.
Mhm.
Auch davon. Holy Key von DJ Khaled. Und also mit anderen Worten, hier war noch einer, den ich jetzt leider vergessen habe. Immer wieder für The Carter, für die ganzen Alben produziert. Also immer schon auch seit Anfang der 2000er mit am Start und ja, Punkt. Ich glaube, damit Frage beantwortet, oder?
Cool and Dre fanden ihren Einstieg in das Musikgeschäft als Partner von Fat Joe.
Ja, tu mir einen Gefallen, wenn du sowas machst, liest den amerikanischen Wikipedia-Eintrag und nicht den deutschen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, weil der amerikanische ist der richtige.
Yes,
der deutsche ist von irgendeinem Typen geschrieben, der...
Aber Frage beantwortet.
Ist nicht der gleiche? Ist nicht einfach die Übersetzung? Nee, nope, ne? Ist tatsächlich ein anderer.
Echt? Crazy.
Gut zu wissen, okay.
Ja, Leute, wenn es um gerade amerikanische Künstler geht, immer den amerikanischen Wikipedia-Eintrag.
Okay.
Weil die wissen, was sie schreiben. Das Deutsche hat irgendwie...
Wieder was gelernt, ja.
Der meine, dann muss das machen. Ich bin gespannt, was eure Songs der Woche sind übrigens. Also, was habt ihr mitgebracht, liebe Gäste?
Also ich bin ehrlich, ich habe einen Song von vorletzter Woche mitgebracht, also nicht aus dieser Release-Woche quasi.
Kuba, hast du das nicht im Griff oder was? Was ist da los?
Doch. Es hat andere Gründe.
Ich bin gespannt.
Die ich dir später vielleicht sagen kann.
Ja, ich habe mir auch wirklich vieles release-mäßig dieser Woche gegeben, mich ohne jetzt irgendwie zu fronten oder so, aber da hat mich gar nicht so gepackt. Was ich würdigen würde als Release der Woche da irgendwie.
Kann ich voll unterschreiben mit, mein Lieber. Ist alles okay. Bin ich voll bei dir.
Den Schuh muss ich mir auch direkt anziehen. Ich hab auch von letzter Woche gedacht.
Ja, gut, da finde ich mich gar nicht mehr so schlecht. Okay.
Aber da kann ich noch einen dazugeben. Kuba und ich haben das ja selber mit der eigenen Playlist. Wir haben das selber mit dieser eigenen Playlist immer, dass es einfach Wochen gibt, da denken wir, okay,
da
krass,
wir hatten jetzt
5 Songs und dann gibt's, ist ja alles subjektiver Geschmack. Und dann gibt's manchmal Wochen wie jetzt, da sind halt, keine Ahnung, 2,5 Songs, die waren wirklich ganz persönlich. Es geht ja um den persönlichen Geschmack. Und ich möchte damit Haiti nicht zu nahe treten mit ihrem Song. Apache hat einen Hit gemacht. Ja, ist alles richtig. Etc. pp. Echo Fresh, muss man auch mal sagen. Der huldigt da seiner Hip-Hop-Karriere an ganz entscheidenden Punkten und hat Lunes mit auf dem Feature-Song geholt. Mich ganz privat haben diese Songs aber nicht abgeholt, sodass ich sie hier als Song der Woche auswählen wollte. Mhm. Insofern bin ich da voll bei dir.
Okay. Fühle ich.
Der Release der vorletzten Woche
und zwar ist Jono 37. Ich bin auch, jetzt muss ich ehrlich sagen, erst vor 2 Wochen, beziehungsweise genau als seine EP rauskam, bin ich auf ihn gestoßen. Der Track heißt Zeit ist Geld und ja, es ist ein Berliner Junge, ich weiß gar nicht genau aus welchem Viertel, aber das hat mich auf jeden Fall mal wieder abgeholt. Bisschen erfrischend für mich, Jono 37. Ich kann gar nicht jetzt so viel dazu erzählen. Ich habe mich nicht so krass lyrisch und so darauf vorbereitet.
Du willst also sagen, du hast keine Redaktion im Hintergrund sitzen, die
leider
für dich ein
bisschen
Recherche
macht. Nein. Aber das war auf jeden Fall ein Track. Ich habe mich nämlich geärgert, dass der Track quasi vorletzte Woche rauskam und den hätte ich gerne als Release der Woche genommen. Davor hatte ich SSIO 20s, der kam die Woche raus. Hey. Das wäre mein Release der Woche gewesen, aber ja. Als ich erfahren habe, dass ich auch ein Auge zudrücken kann und eins von vorletzte Woche nehmen kann, habe ich das genommen.
Sehr gut. Und Aaron, was hast du dabei?
Ich habe tatsächlich, wie gesagt, auch aus letzter Woche gedickt. Das heißt, wir haben nicht nur bei der Themenauswahl Gemeinsamkeiten, sondern auch, dass wir beide diese Woche nichts so richtig gefühlt haben. Ich dachte aber auch, es geht nur um Deutschrap. Sonst hätte ich mir nochmal...
Ach, geht's gar nicht.
Da die dementsprechenden...
Doch, ist ja relativ... Nico, eigentlich schon, aber...
Aber war nicht dein Release auch international, Nico?
Nee, aber genau deswegen. Ich habe es ja erzählt, weil ich muss ja einen Song rausholen. Und bevor wir den gleich genommen haben, habe ich einen internationalen genommen.
Okay. Nee, ich habe tatsächlich auch diese Woche nichts so richtig gefeiert oder einfach bin ich nicht drauf gestoßen bei der Riesenflut an Releases. Deswegen habe ich von letzter Woche genommen 1019 BEK von meinem Labelmitglied Dilloman, featuring Lucio und Nizzy. Fand ich einfach einen Bombensong. Jetzt nicht sonderlich erfrischend von den Lines oder so, aber hat einfach geknallt. Schöner Beat, schöner Vibe, der transportiert wird und ja, da das auch mein Bro ist, bin ich natürlich ein bisschen parteiisch und muss da die Shoutouts an der Stelle geben.
Das ist nur legitim. Finde ich auf jeden Fall gut. Wir machen jetzt eine Überleitung.
Jetzt haben wir aber gar nicht so richtig unsere Frage geklärt, oder? Gibt es jetzt ein Pay-to-Win in Deutschrap? Also wir hatten es irgendwie so, es war so ein Jein letzten Endes, oder?
Also wir wissen es ja. Also wir wissen...
Ich würde ein klares Ja setzen.
Ich würde auch ein klares Ja setzen.
Aber das eine schließt ja trotzdem nicht aus. Also du kommst dahin, klar. So, ne?
Wie
das ist halt auch Musik. Das ist halt Musikindustrie.
Ja.
Ich würde sagen, Pay-to-Win bringt ja auch nur bis zu einem gewissen Grad.
Genau.
Was,
das,
weil
was
wenn
Iron
du dann irgendwie eine leere Tour
hat.
Spielst, so dann bringt dir das wahrscheinlich auch nicht so viel.
Na, du kannst ja trotzdem eine volle Tour spielen. Das funktioniert ja auch. Also ehrlicherweise kann ich mich noch genau daran erinnern, als Mero aufgekommen ist und es ganz viele Diskussionen um Reichweiten und Zahlen und wo kommt auf einmal her und warum hat auf einmal viel. Auf einmal gab es dann doch eine Menge Leute, die auf diese Konzerte gegangen sind, weil es einfach ganz viele Leute gibt, die Bock haben, sich das anzuhören. Es gibt auch, und das ist halt dieser Vergleich, der immer wieder greift, Popsternchen der 90er und Nuller Jahre, die vor Tausenden von Leuten auf irgendwelchen Festivals oder auch auf einer eigenen Tour Konzerte gespielt haben und trotzdem nicht so wirklich einen Impact im musikalischen Gesamt Bild haben, weil sie ihre Legacy vielleicht gar nicht so schnell aufbauen konnten und danach auch keine Chance hatten, die aufzubauen, sondern halt One-Hit-Wonder sind, wo man auch lange darauf gewartet hat, dass sie dann den Song spielen und der Rest war relativ egal. Ich habe mit Macklemore und Ryan Lewis genau das erlebt, was schon fast unfair ist, aber die, als sie diese zwei Songs hatten, Thrift Shop und wie hieß der andere?
Can't Hold Us.
Dicke, ich habe zwei Konzerte von denen gesehen. Das eine in Hamburg mit 20.000 in einer großen Halle da. Mhm. Die haben einfach dreimal diese Songs gespielt, weil sie nicht genug hatten, um allen Leuten zu zeigen, so inklusive einer halben Stunde Monolog als Zugabe und so. Das passiert halt manchmal. Und du musst du halt deine Karriere danach aber bauen und musst da sein und musst am Start bleiben. Und ich glaube, das ist dann also dieser Zusatz für die Frage.
Würdest du sagen,
da bringt dir kein Geld der Welt was,
ne? Nee, da bringt dir am Ende kein Geld der Welt, wenn du nicht ein geiler Typ bist und kein Charakter hast und keine Personality auf Song und damit dann auch in die Öffentlichkeit bringst. Weil andersrum, guck mal, ich habe gerade Materia wieder interviewt für Backspin, wird demnächst ein Interview kommen. Und Casper, das sind beides so Leute, die aus dieser Generation kommen und da ja quasi einmal das Ruder komplett in eine Richtung gedreht haben, was das Musikalische angeht, aber auch was so das die Personality angeht, weil die Generationen denen folgen wollen. Wenn du auf dem Konzert bist, dann sitzt da Oma, Mutter, Tochter und der Vater noch nebenan und der Freund und sowas alles. Und da, wo gibt's das sonst? Und das schaffst du ja nur, wenn du deine Hits, die du hast, die da Wolken oder der Druck steigt oder was auch immer, wenn du die füllst mit etwas, woran sich die Leute festhalten können. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du zwar gute Hits und kriegst vielleicht auch gute Abrechnungen und freust dich über das Geld, aber keiner erinnert sich an dich.
Stimmt, und? Schön gesagt. Nichts hinzuzufügen.
Wort zum Sonntagende. Zahnstocher-Job.
Wort zum Sonntag.
Genau. Jetzt nächstes Wort zum Sonntag. Wir haben zwei Hausaufgaben gekriegt. Ich bin mal gespannt, was du... ihr müsst letztlich vorbereitet sein. Ihr müsst uns Hausaufgaben geben. Kuba, deine Hausaufgabe und die Geschichte dahinter.
Ja, mich hat es tatsächlich wieder nach Minden verschlagen. Was für ein Zufall. Meine Hausaufgabe war von der Clan. Song heißt Geiler Sound. Ich musste zu meiner Verteidigung sagen, ich musste den Clan erstmal googeln. Der Clan war eine 1996 gegründetes Hip-Hop-Trio, bestehend aus Italo Reno, Germany und Lord Scan, der neben dem Produzieren auch rappen konnte. Genau, Kirsten Shogun kommen auch aus Minden. Kurs hat diesem Trio zu überregionaler Bekanntheit verholfen, als er den Clan auf seinem Debütalbum Feuerwasser gleich zweimal featurete. Das wusste ich dazu auch nicht. Zurück zur Hausaufgabe. Song ist erschienen im Jahr 2000 auf dem ersten und einzigen der Clan-Album Flashpunks, produziert von Lord Scan, der auch auf dem zweiten Part am Rappen ist, der erste Part von Italo Reno, der dritte von Germany. Song fängt mit einem Intro aus dem Film Fear and Loathing in Las Vegas an. Dort fragt jemand, ob jemand ein bisschen LSD will. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Bridge hat auch ein Sample von Ray Charles, Let the Good Times Roll. Soundtechnisch ist das Oldschool-Rap der späten 90er Jahre, würde ich sagen. Da schlage ich jetzt mal die Brücke zur Leitfrage der Woche, denn der Song ist auf jeden Fall sehr technisch versiert, viele verrückte Reimketten, sehr viele Wie-Vergleiche, wie es für diese damalige Zeit wahrscheinlich auch sehr, sehr nice war. Video gibt's auch, das besteht ungefähr aus zwei Szenen, einmal aus Gruppenperformances der beiden und die zweite Szene ist quasi, wo die einfach willkürlich irgendwelche Sachen kaputt machen. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Rein musikalisch, ich glaube, das hört man da auch so ein bisschen raus. Hat es mich jetzt nicht so super umgehauen, einfach weil es, also es ist jetzt einfach keine Musik, die ich mir jetzt privat geben würde, aber auf jeden Fall wieder einmal eine sehr lustige und interessante Geschichtsstunde für mich und ich habe mal wieder was gelernt. Minden hat noch mehr Rapper als Curse und Shogun. Den Clan.
Hast du dir das Album angehört oder ein bisschen reingehört?
Nee, noch nicht.
Ich hätte dir den Song Überdosis gegeben.
Überdosis, der wird direkt mal gespeichert.
Das ist nämlich der zweite. Der ist ein kleines bisschen musikalischer noch als der erste, als geiler Sound. Ich höre gerade nebenbei ein bisschen rein. Ist aber auf jeden Fall von der Produktionslevel für den damaligen Zeitpunkt unheimlich krass gewesen, unheimlich spannend. Deswegen auch nochmal Re-Release als ein reines Instrumental-Vinyl. Damit so eine Liebhabersache aus dieser Zeit. Und mir auch ein Tick zu sperrig damals, ein bisschen zu freakig, aber genau diesen Punk in sich habend, was Aaron vorhin beschrieben hat. Ich glaube, deshalb auch nicht erfolgreich genug gewesen, aber schon so ein bisschen prägend für den Sound aus dieser aus dieser Ecke. Und dann wieder die Brücke zu Curse, wenn man sich anguckt, wie lieb und dann herzschmerzend er teilweise durch seine Karriere gegangen ist, das ist auch seine Wurzel. Darf man an der Stelle immer nicht vergessen. Minden ist dann klein. Eine lustige Hausaufgabe, die du gekriegt hast, muss ich sagen. Wer hat die gegeben?
Den hatten wir letzte Woche zu Gast. Ich weiß gerade schon wieder nicht mehr. Das ist natürlich lustig. Wen hatten wir letzte Woche zu Gast? Zu viele Stammtische, Nico.
Ja, genau, genau. Das, ich muss gerade überlegen.
Ich check schnell.
Ich muss gerade überlegen, wer wen.
Uzi U und MC Smoke hatten ihn zu Gast. Von Uzi habe ich den Song bekommen. Von Uzi muss ich den Song.
Gut, das bedeutet, du hast Uzi verdrängt aus deinem Geiste, weil er das zu der harten Diskussion gemacht hat. Aber sehr gut.
Aber zurück zu deiner Hausaufgabe von MC Smoke, denn die ist ja wahrscheinlich auch ziemlich interessant. Und ich muss auf jeden Fall an dieser Stelle auch mal an die Ausführungen von Leon hinweisen, denn er hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, Rätsel zu lüften.
Genau das mache ich jetzt. Eigentlich, Leon, kannst du dich nicht mal dazuschalten, mikrofontechnisch? Versuchen das mal, ob wir dich in den Call kurz kriegen.
Ja, wenn er Bock hat.
Komm, Leon, hast du ein Mikrofon, dann rede kurz mal.
Ach nicht, ich glaube tatsächlich. Ah doch, das geht. Das geht, Leon.
Perfekt, dann mache ich nämlich jetzt die Überleitung, weil ich habe mir überlegt, ich könnte jetzt was dazu sagen, habe mir aber durchgelesen, was du gemacht hast und deshalb möchte ich dich bitten, dass du heute, wie es sich für so einen guten, weißt du, ich bin der Klassenclown, ich komme eine Minute nach Stundenbeginn, komme ich rein und meine Hausaufgaben habe ich mir vom fleißigsten Schüler der Klasse machen lassen, der ist nämlich Leon. Meine Hausaufgabe war DJ Tomic mit dem Song featuring Drake und Tiger, der wie so ein Mysterium durch die Hip-Hop-Landschaft wandert, weil Tomic selber ja auch schon viele Jahre draußen ist, auch sich den einen oder anderen Fauxpas schon geleistet hat, rund um zum Beispiel Dschungelcamp, in dem er erstens drin war, das ist der erste Fauxpas in meinen Augen, und dann dort wegen rechtsradikaler, wahrscheinlich von seiner Seite eher gedachten Spaßäußerung auch direkt wieder rausgeflogen ist, zu Recht, entsprechend auch an der einen oder anderen Stelle schon angeeckt, aber ist nun mal auch Teil dieser Hip-Hop-Geschichte, die wir in Deutschland haben, zweifelsohne, Punkt. Und der ist dann vor 2 Jahren rausgekommen mit einer Nummer, wo er auf einmal gesagt hat, ich habe ein Drake-Feature und das war und ein Tiger-Feature und das war zu einem Zeitpunkt, wo DJ Atomic im Prinzip weg war und Drake quasi den Planeten einmal in die kanadische Flagge eingewickelt hat. Ein Song heißt Text You Back, ist bis heute nicht wirklich erschienen, einmal zwischendurch kam er, dann kam er wieder nicht. Ich finde den auch ziemlich, also aus der Zeit gefallen. Und warum das Ganze so ist, das kann aber unser Investigativjournalist Leon aus der Redaktion am besten erklären, denn der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und Jungs, jetzt wird's spannend. Also Leon, leg los.
Erstmal vielen Dank für das wunderbare Intro, Nico. Ja, ich habe, ich glaube, einen halben Arbeitstag damit verschwendet, mir diesen Song anzuhören. Und ich habe das Internet durchforstet. Also ich bin wirklich verrückt geworden. MC Smoke hat uns das ja auch das Ganze so als Challenge gegeben. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ziehen wir durch. Und also der Song sollte eigentlich am 22. März 2019 erscheinen. Und DJ Tomic hat wirklich Promo wie verrückt gemacht. So, der saß in Radiointerviews und meinte, oh, der Drake-Song, er kommt bald. Und hat immer weiter darauf hingeteasert. Kam dann nicht. Und dann kam der plötzlich über Nacht am 23.10.2020 und das Internet ist halt kaputt gegangen. So, ich habe auch auf Twitter mir gefühlt jeden Beitrag mit DJ Tomic und Drake angeguckt. So, und es haben damals richtig viele Menschen spekuliert, dass Drake gar nicht wirklich Feature-Gast auf dem Song ist, weil es klingt super weird. Und ich als offizieller Drake-Stan glaube aber safe 100%, das ist Drake, es ist nur mit dem Toaster aufgenommen. Und die große Frage, die MC Smoke uns halt gestellt hat, ist, wie kam das zustande und von wann ist dieser Drake-Part? Weil es ist halt, der Song ist weird. So, es gibt davon auch nur noch eine WhatsApp-Aufzeichnung, die MC Smoke uns gesendet hat. Also im Internet findet ihr gar nichts mehr dazu. Die habe ich mir dann 10-mal hintereinander angehört. Und ja, Hinweis folgt jetzt investigativer Journalismus zu der Frage, von wann der Drake-Part ist. Und ich habe ein paar Hinweise rausgeschrieben. Der erste Hinweis ist, Drake und Tiger hatten seit 2013 Beef. Und die erste musikalische Begegnung war im Jahr 2011 auf dem The Motto Remix, auf dem Take Care Album von Drake. Das heißt, irgendwo dazwischen müsste sich das abgespielt haben, wenn beide zusammen den Song gemacht haben. So, dann haben wir den zweiten Hinweis. Tiger rappt seit 2007. Und damals hat er aber noch so poppige West Coast Musik gemacht. Ihr wisst nicht, also Kelly Love, weiß ich nicht, ob euch das was sagt. So, das war ja so der erste Hit von ihm. Und mit 2011 hat Tiger dann angefangen, so richtig clubbigen Sound zu machen, wie das halt auf dem DJ Tomic Song ist. Mit Rag City müsst ihr eigentlich noch kennen, richtiger Hit damals gewesen, auch ganz weirder Song. Aber das passt schon soundtechnisch sehr zu dem DJ Tomic Lied. Genau, und Drake hat diesen clubbigen Sound halt auf Thank Me Later, so um 2010 ziemlich hart gemacht, und auf Take Care gab es da auch noch so 1, 2, 3 Songs, die auch sehr in dieses Muster reingefallen sind. Aber da war schon mehr so seine R&B-Schiene am Start. Und beide waren halt beim Label Young Money Cash Money Records. Und das hat Tiger 2014 verlassen und Lil Wayne hat das 2015 verlassen und wollte halt Drake und Nicki Minaj mitnehmen. Und seitdem gibt's einfach keine Infos darüber, wie das eigentlich ausgegangen ist. Und es gab etliche Rechtsstreite und niemand blickt da mehr durch. Und jetzt ist halt die Frage, wer hat denn die Rechte an Drakes und Tigers Tonspuren vor der Trennung? Und das ist Birdman, der Labelchef von YMCMB. Und ich weiß nicht, ob ihr den Pusha T Diss-Track ahnt, Exodus 23.1, der so gegen das komplette YMCMB-Dingens geht. Da sagt Pusha T auch direkt im ersten Satz, Contract all fucked up, I guess that means you all fucked up. Also die blicken selber nicht durch ihre Verträge. So, und jetzt kommt halt die erste These, die ich dazu habe. Birdman hat irgendwelche alten Spuren von Tiger und von Drake bei sich zu Hause auf dem Laptop rumfliegen, die Rechte daran. DJ Tomic kommt irgendwie nach L.A. oder Miami und sagt so, ey, Birdman, hast du nicht mal ein paar Textzeilen für mich? Und er verkauft ihm dann halt, um so den letzten Cent aus den beiden noch rauszuschlagen, die Tonspuren. Die andere These wäre ziemlich unrealistisch. DJ Tomic hat tatsächlich damals mit Drake und Tiger an einem Song zusammengearbeitet, aber es war in den Anfangszeiten ihrer Karriere und durfte damals nicht veröffentlicht werden. Wir wollten auch ein Statement von ihm haben, nur DJ Tomic wollte sich nicht dazu äußern, weil er meinte, Drakes Management muss alles, muss einfach alles absegnen, was er sagt. Aber ja, deswegen haben wir uns ja die Arbeit gemacht. Und jetzt ist so die letzte Frage, von wann ist denn dann die Aufnahmen? Habe ich auch eine schöne Grafik zugemacht, die könnt ihr leider nicht sehen.
Die ist wirklich episch.
Es ist ein Kreisdiagramm mit zwei Schnittpunkten und es müsste sein, dass der Tiger von 2010 bis 2011 und Drake zwischen 2010 und 2011 ihre Aufnahmen gemacht haben und daraus entsteht halt dieser unfassbar gute DJ Tomic Hit. Ja.
Spannend. Ey, Leon, vielen, vielen Dank für diese Arbeit und auch diese kleinen Ausführungen dazu, denn die sind alleine in sich schon episch. Auch, dass du Tomic angefragt hast und er aber nicht darauf antworten durfte und konnte offensichtlich. Ich würde trotzdem anregen, liebe Redaktion, dass wir, wenn er dann draußen ist, Tomic mal einladen, damit er von seiner Seite mal den ganzen Wahnsinn dieser Geschichte erzählen kann. Habt ihr den damals gehört alle eigentlich? Also irgendjemand so? Nee, gut? Nee.
Ich habe ihn damals kurz mitbekommen, aber war dann irgendwie nach ein paar Stunden wieder offline. Ja, aber okay. Ich habe damals auf jeden Fall nicht geglaubt, dass es Drake war. Und jetzt, nachdem ich Leons Ausführungen gehört habe, bin ich mir sicher, ist es auf jeden Fall wirklich Drake.
Ich kenne DJ Tomic ja jetzt schon ein paar Tage länger und ich bin mir hundertprozentig sicher, weil der taucht immer an irgendwelchen Stellen auf, wo dann auf einmal ein Nummer 1 um die Ecke ruft und dann hat er sie alle im Griff. In diesem Sinne, schöne Grüße an Tomic. Wenn du Informationen hast, lass sie uns zukommen. Wir geben ein Update und jetzt ist es an euch, uns Hausaufgaben zu geben, die hoffentlich nicht ähnlich investigativ sind, weil Leute, ganz ehrlich, jedes Mal einen halben Tag von Leon aufopfern oder gerade von Baser, um hier Recherchen zu machen, das kann ich nicht verantworten. Ich bin trotzdem gespannt, was wir von euch kriegen.
Darf ich anfangen? Soll ich anfangen?
Du darfst.
Also ich hoffe, das hat sich, oder die Hausaufgabe bewegt sich nicht nur im Deutschrap-Bereich.
Nee, alles gut.
Okay, weil vor 2005, das ist dann wahrscheinlich wieder mein Alter. Ich habe sogar nach ein paar Sachen gesucht. Die Jungs haben mir auch so ein paar Beispiele geschickt, gerade im Deutschrap, aber ich konnte wirklich einfach gar nichts damit anfangen.
Und jetzt bin ich gespannt. Du gibst die vor 2005er Hausaufgabe, jetzt bin ich gespannt.
Und darum habe ich einfach When It Rains, It Pours von 50 Cent genommen, von Get Rich or Die Tryin' vom Album. Das war so, würde ich sagen, für mich irgendwie so mit einer der ersten Songs, die ich so gepumpt habe und hart gefeiert habe auch. Und ja, darum war das einfach meine Aufgabe, meine Hausaufgabe an euch.
Finde ich gut.
Ja, 50 Cent freue ich mich immer.
Könnte, glaube ich, ganz interessant sein, so mal auch mal ein bisschen über 50 Cent an der Stelle zu reden. Ich bin gespannt, Aaron, was krieg ich?
Fast schon ahnbar, nachdem ich es jetzt schon eben gesagt hatte. Ich habe mich für den Song Sido Schlechtes Vorbild entschieden, weil, wie gesagt, das war so das Ding, was mich damals im Schulbus begleitet hat und was mich in Deutschland verlieben lassen hat. So.
Das ist ganz geil daran eigentlich, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, werde ich bestimmt auch nochmal erzählen. der Song, als er damals rausgekommen ist, ich bin ja nicht, also dann sind wir bei, ich bin ja nicht das die Zielgruppe, diese, oh, ist der geil, ich möchte auch so werden wie er, oder ja, oh, er spricht mir aus der Seele, ich bin ja dann schon ein paar. Trotzdem hat mir dieser Song, der hat ihn mir erklärt, und das fand ich ziemlich krass. Und spätestens damit habe ich dann voll verstanden, was den so auch so groß machen wird, warum der so besonders ist. Also das wird spannend nächste Woche, das erzähle ich dann nochmal.
Ich werde einschalten, auf ja, jeden Fall.
Danke schön. Euch aber, dass ihr heute dabei gewesen seid. Hat sehr viel Spaß gemacht. War auch schön, mich euch kennenzulernen.
Safe. Immer wieder gerne. Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Wir werden uns wiedersehen und hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Kuba, wir beide sowieso. Aber, und das ist ganz wichtig, nicht nächste Woche. Denn ich bin nächste Woche in London. Die NFL hat eingeladen. Das sind London Games. Deswegen kriegen wir es zeitlich nicht hin, da zu produzieren. Ist aber nicht schlimm, die kleine Pause gönnen wir uns mal, denn Kuba hat gerade FIFA-Stream seinen Vater produziert im Hintergrund. Wenn ich da nur doof rumgezockt habe, hat er seit Wochen daran gearbeitet. Deswegen gönnen wir ihm einmal diese Woche Pause. Die Woche danach wird's lustig, denn da reden wir über Business, das weiß ich schon. Was genau, das erzählen wir dann. Euch aber jetzt erstmal hier noch einen schönen Abend. Jetzt ist es an euch, liebe Hörer, die Sachen von Aaron und Samson anzuhören. Gerade bei Samson, yes, habe ich gesehen, wir müssen noch ein bisschen die Klicks hochbringen, so, ne? Und Aaron, die Top 5 Streaming-Hits, die sind am Start. So, die Leute werden auf jeden Fall was finden, wenn sie genau gucken.
Gehen auch noch 1-2-0, ne?
Geht immer. 3-4-0 im Zweifel auch.
Und vor allem, was ich vielleicht auch mal anmerken sollte, bevor ihr in der Top 5 hängen bleibt, checkt mal das Outro von meiner allerersten EP. Da habe ich nämlich Backspin erwähnt.
Oha, das mache ich jetzt direkt in Raum. Ich kenne das. Und wenn?
Um Gottes Willen. Ich
liebe das.
Kein Diss, kann ich vorwegnehmen. Ey, hat Spaß gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall.
Dankeschön. So, übrigens ganz lustig, Stichwort Diss, da denken die Leute immer, dass ich darauf reagiere. Ich kriege gerade auch die ganze Zeit Nachrichten, weil wieder irgendjemand über mich geredet hat, aber es ist mir vollkommen egal. In diesem Sinne, macht's gut. Übernächsten Woche beim Backspin Stammtisch. Ciao.
Peace. Ciao, ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtischphase, denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.